Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von der Feinkost.
Wir sind Rabea Schlotz.
Also ich bin also Rabea Schlotz.
Du bist Rabea Schlotz, also wir
und
beide
du
sind
bist Ina. Und okay. Du bist Ina Lebedjew.
Ja, das königliche Wir, verdammt.
Genau. Auf jeden Fall willkommen zu Feinkost. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema, wie ich finde. Ihr habt nämlich darüber abgestimmt und ich glaube, ich sag's an dieser Stelle auch nochmal. Wir haben so ein bisschen den Abstimmungsmodus auf Instagram verändert, dass wir nicht irgendwie die Hälfte der Themen immer fürs Nichts uns irgendwie überlegen und vorbereiten, sondern es geht immer nochmal der Verlierer der vorherigen Folge gegen ein neues Thema ins Rennen.
Und in dem Fall, ich dachte, es ist immer Reis. Reis ist immer der Verlierer.
Nein, es haben jetzt schon mehrfach die Zuckeralternativen verloren. Also zweimal bisher. Und zum Beispiel haben die Zuckeralternativen auch gegen unser heutiges Thema verloren, nämlich gegen die Aquaponik. Und du hast dich gefragt, wie wir denn auf dieses Thema gekommen sind.
Ja, voll.
Und weil ich weiß
also,
es.
Du weißt
Soll
es
ich
noch?
Dir sagen, wie?
Erzähl.
Du hast es vorgeschlagen.
Ich habe es vorgeschlagen?
Du hast es vorgeschlagen, doch, hundertprozentig. Du hattest es nämlich vorgeschlagen bei der Themenkonferenz, da meintest du, ja, wir können ja auch mal was über Aquaponik machen, also die Verbindung von Wasser und Pflanzen und sowas. Und dann dachte ich, habe ich ja noch nie gehört. Und daraufhin habe ich es mir aufgeschrieben. Ach. Und habe es dann wieder in unsere Themenplanung aufgenommen. Das heißt, die Ursprungsidee für dieses Thema kommt von dir.
Das ist ja total witzig, weil ich mich überhaupt nicht daran erinnern kann. Also ich weiß, was Aquaponik ist, weil ich weiß, dass ich mal im Zusammenhang mit der Grünen Woche über das Thema berichtet habe und das sehr, sehr spannend fand.
Ja, und wahrscheinlich hast du es dann einfach mal so gedroppt, so von wegen, guck mal, Rabea, Aquaponik hast du noch nie gehört, ich drop's jetzt einfach mal. Und ich habe zugehört und habe es dann auf die Themenliste geschrieben.
Ich hab die ganze Zeit gedacht, wie kommt sie denn jetzt auf Aquaponik?
Ja.
Ja, krass. Genau. Hab ich also selbst zu verantworten.
Genau.
Aber mit vielleicht gefährlichem Halbwissen gehen wir da rein jetzt.
Naja, also ich glaube aber, dass gerade unsere HörerInnen, die darüber abgestimmt haben und gesagt haben, lass die doch mal was über Aquaponik machen, dass dort auf jeden Fall schon ein gewisses Halbwissen da war, denn Aquaponik ist gar nicht so super bekannt. Mhm. Und deswegen sollten wir vielleicht ganz zu Beginn einfach mal erklären, was Aquaponik überhaupt ist. Möchtest du dich versuchen oder soll ich?
Ja, also genau. Ich erinnere mich noch, wie ich da so in Berlin auf der Internationalen Grünen Woche stand, neben dem Ü-Wagen und ein Interview geführt habe zur Aquaponik und so dachte, krass, also die nehmen sozusagen, also Aqua, Wasser und Ponik ist dann, glaube ich, Pflanzen, oder?
Naja, es kommt von der Aquakultur. Ja? Es kommt von der Aquakultur, also der künstlichen Fischzucht und der Hydroponik, also der quasi dem künstlichen Anbau von Pflanzen nicht in der Erde, sondern in Wasserbecken.
Okay, genau. Das und ist da es. Ist auch die Verbindung, nämlich das, was die Fische rauslassen, was sie nicht mehr brauchen, wird verwendet als Dünger, als Nährstoff für die Pflanzen. Und damit ist es so eine Art fast Kreislaufsystem, mit dem sich die einfach gegenseitig ernähren. Und so kann man Fische züchten, zum Essen oder zum Beispiel Schrimps oder so.
Algen gehen auch.
Oder Algen, genau. Und auf der anderen Seite hat man dann, keine Ahnung, Tomaten, Paprika, Küchenkräuter oder andere Pflanzenarten, die man da wachsen lassen kann. Und das bedingt sich gegenseitig und hilft sich gegenseitig.
Du hast das eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Und ich habe ja vor unserem Gespräch hier zusammen ein Experteninterview geführt. Mhm. Und zwar mit Werner Kloss vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei.
Yay!
ja, warte mal ab. Das wird noch richtig spannend, weil ich habe mit ihm auch genau darüber gesprochen, was eigentlich Aquaponik ist und wofür sich das eigentlich eignet. Mhm. Und jetzt frage ich mich, brauchen wir dieses Interview überhaupt? Weil im Grunde, du hast es erklärt, das Thema ist abgehakt. Und
nein.
Wir sind fertig. Nein, natürlich nicht. Denn tatsächlich ist es so, dass ich mal so ein bisschen tiefer in das Thema eingestiegen bin und mich eigentlich auch mal so gefragt habe, für was für Fische geht das denn eigentlich? Aber ich glaube, ich will gar nicht so super viel vorne weggreifen, sondern ich würde sagen, wir lassen einfach mal Werner Klaus zu Wort kommen, mit dem ich mich unterhalten habe. Und der erklärt uns jetzt einfach mal ein bisschen mehr, was eigentlich Aquaponik ist, wo die Vorteile liegen und warum wir eigentlich nicht alle schon längst Aquaponik in den Betrieben haben.
Mhm. Los geht's.
Hallo Herr Klaus.
Hallo Frau Schlotz.
Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir wollen ja heute mit Ihnen über Aquaponik sprechen und natürlich muss ich ganz zu Beginn einfach mal fragen, was ist denn Aquaponik überhaupt?
Ja, Aquaponik ist eigentlich so ein Kofferwort, weil es zwei Bereiche miteinander verbindet. Das eine ist die Aquakultur und zwar überwiegend von aquatischen Tieren in dem Fall, also es könnten natürlich auch Shrimps sein, aber überwiegend Fische und wo Fische produziert werden. Und diese Aquakulturkreisläufe werden gekoppelt an mit dem Fischwasser, welches nährstoffreich ist, an Pflanzen, an Hydroponikanlagen, von in denen Pflanzen sozusagen gezogen werden. Und diese Kombination aus Aquakulturkreislaufanlagen und Hydroponikanlagen, in denen Pflanzen gezogen werden, also im Gewächshaus dann, das nennt sich dann Aquaponik.
Und wieso sollte man das überhaupt miteinander vereinen?
Das Problem bei einer fischproduzierenden Anlage ist, dass die Fische natürlich von ihrem Futter ernähren die sich, aber die geben natürlich auch Stickstoff ab und auch Phosphat. Das heißt also, was mit dem Kot, was auch mit den anderen Stoffwechselendprodukten passiert, das wird abgegeben. In den modernen Kreislaufanlagen wird dieser Stickstoff über Biofilter in Nitrat umgewandelt. Nitrat ist ja bekannterweise ein sehr guter Pflanzendünger und auch mit mengenmäßig der am wichtigsten Pflanzendünger. Aber für die Fische wird es, wenn es zu sehr hoch geht, ist es für die Fische dann auch belastend. Das heißt, man muss jeden Tag in so einer Kreislaufanlage, in der Fische gezogen werden, so 5-10% des Wassers austauschen. Und dieses Wasser ist sehr nährstoffreich, müsste bei uns eigentlich in eine Kläranlage rein. Aber es ist natürlich da viel nachhaltiger und sinnvoller, diese Nährstoffe weiterzureichen, eben da, wo sie verwertet werden können, eben in zu den Pflanzen. Deswegen wird es über so eine Art Einwegventil zum Pflanzenbereich rübergebracht. Und dann kann man je nachdem, wenn man das in einem Vorratsbehälter hat, die optimalen Bedingungen, was für die Pflanze noch an Nährstoffen fehlt, da dazugeben und hat aber da trotz allem ungefähr 2/3 bis 3/4 von der gesamten Düngermenge schon eben aus dem Fischwasser da für die Pflanze. Und viel besser kann es nicht gehen, weil für die Düngerherstellung brauchen wir ansonsten auch Energie, die dann natürlich auch wieder in konventioneller Energie dann auch CO2-Emissionen für die Umwelt bedeuten würde. Also um das sehr nachhaltig zu gestalten, man macht hier eigentlich nichts anderes als natürliche Kreisläufe in einem künstlichen System nachzustellen.
Und funktioniert es mit allen Fischen und allen Pflanzen oder gibt es dann doch einige Einschränkungen, weil es zum Beispiel mit Basilikum besonders gut funktioniert, aber mit Minze zum Beispiel überhaupt nicht?
Also ich würde mal so sagen, es geht mit fast allen Fischarten, die in Kreislaufanlagen gehalten werden können. Das sind also vor allen Dingen Schwarmfische wie Tilapien oder auch Fische, die sonst in großen Mengen miteinander gut klarkommen. Das sind die typischen Aquakulturfische, mit denen kann man da kann man alle Arten nehmen. Das muss also nicht eine bestimmte Art sein, die da etabliert sind. Bei den Pflanzen ist es so, eigentlich alle Pflanzen, die in Hydroponikanlagen wachsen können, also das heißt mit erdfreiem Anbau, können da natürlich gezogen werden. Ein Spezialfall wäre, wenn man das dann doch mit Erde machen möchte, dass man das Wasser einfach auch für die Bewässerung von Erdanbau eben dann auch nutzen kann. Das ist auch kein Problem so wirklich. Aber wenn man in Gewächshäusern das machen möchte, wäre natürlich angebracht, dass man dann eher die Hydroponikanlage nutzt und dementsprechend dann auch, das müssen Pflanzen sein, die in der Hydroponik eben auch gedeihen können und die nicht unbedingt Erde oder dann auch eine Mykorrhiza, also irgendwelche Symbionten dann auch benötigen würden. Aber da gibt es mittlerweile, was im Gewächshaus wächst, das sind 250 oder noch mehr Arten mittlerweile. Da gehört Tomate, Gurke, Zucchini, alle Kräuter, alle möglichen dazu, Paprika. Also die landläufig, die gängigen Gemüsesorten und Pflanzen, die da in einer Hydroponik wachsen, die kann man da natürlich alle nutzen dafür.
Sie haben jetzt nochmal ganz explizit erklärt, dass es eben insbesondere für die geeignet ist, die in so einer Hydroponikanlage wachsen. Wieso kann man denn aber das Wasser, das man aus dieser Fischzucht nimmt, nicht einfach auch über ein Feld verteilen? Also wieso muss es denn die Hydroponikanlage sein?
Also die Hydroponikanlage hat natürlich den Charme, dass die Pflanzen das Wasser aufnehmen, mit dem Wasser die Nährstoffe damit wachsen. Aber die Pflanzen verbrauchen auch oder nutzen das Wasser auch und geben das auch wieder reines Wasser dann über ihre Blattöffnungen ab. Und mit den modernen Techniken, da ist meistens auch noch eine Klimatisierung eben in Gewächshäusern drin. In dieser Klimatisierung kann man über Kältefallen, kann man quasi dieses verdampfte Wasser der Pflanze wieder kondensieren und dann dieses Wasser wieder nutzen, um es vorne in die Aquakultur einzuspeisen. Das heißt also, man kann mit so einer Aquaponik, die dann wirklich Hightech ist, schafft man es auch sozusagen, den Wasserkreislauf wiederum zu schließen oder nahezu zu schließen. Und das ist natürlich nicht möglich, wenn ich das Wasser dann, das Fischwasser in Erdbereich und ins Freiland leite. Wobei ich sagen muss, bevor ich das Fischwasser nicht nutze für den Pflanzenanbau, ist es natürlich besser, ich nutze es für auch Erdbewässerung, um dann eben im Freiland eben etwas zu ändern. Da habe ich aber das Wasser nur doppelt genutzt, während wenn ich das in so einer sozusagen technisch hochstehenden Anlage habe, kann ich den Kreislauf nahezu schließen. Wir haben das eben auch schon geschafft, dass wir sozusagen auch den Wasserkreislauf nahezu zu 80-90% geschlossen halten konnten. Also das ist natürlich in der heutigen Zeit, wo man eben die Ressource Wasser auch besonders schonen möchte, nicht nur, dass man Nährstoffe weitergibt, sondern auch das Wasser quasi fast versucht, im Kreislauf zu halten dabei.
Das heißt, wenn ich jetzt mal die Vorteile zusammenfassen würde, dann geht es insbesondere um die Ressourcenschonung, weil ich eben Wasser nicht nur einmal verwende, sondern zweimal verwenden kann und im Idealfall sogar dreimal. Dann ist natürlich aber die Frage, gibt es denn auch Nachteile? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles einfach nur perfekt ist und zufällig klappt alles. Deswegen würde ich gerne auch mal wissen, wo liegen denn die Probleme in der Aquaponik?
Also die Probleme sind natürlich überall, wo man Schnittstellen hat. Da aber die, muss man sagen, die Anlagen, so eine geschlossene Kreislaufanlage zur Fischproduktion, das sind Techniken, die schon in den 80er Jahren entwickelt wurden. Hydroponik ist noch deutlich älter. Das sind eben Techniken, die für sich selber sehr gut laufen. Man hat immer da, wo man vom einen Bereich, also quasi das Fischwasser, zum Pflanzenbereich rübergibt, da muss man dann natürlich wissen oder messen können, wie viel habe ich jetzt da an Stickstoff, an Nitrat drin, wie viel habe ich an anderen Nährstoffen drin, die für die Pflanze wichtig sind, um dann eben zu zeigen, okay, ich brauche noch diese oder jene Substanz, ich brauche noch ein bisschen Calcium, ich brauche noch ein bisschen Kalium, ist immer etwas, was man den Pflanzen mehr zugeben muss. Und das dann genau steuer- und regeltechnisch abzuschieben, das ist immer ein bisschen etwas, was noch eine Herausforderung in gewisser Weise eben noch eine Herausforderung ist, was noch nicht perfekt harmonisch immer läuft, aber was man eigentlich vor allen Dingen, wenn es größere Anlagen betrifft, durchaus mit einem entsprechenden händelbaren Aufwand auch bewerkstelligen kann.
Dann ist aber natürlich die Frage, wieso Aquaponik nicht jetzt schon in einem sehr viel größeren Umfeld tatsächlich eingesetzt wird, weil Aquaponik ist ja tatsächlich noch in den Kinderschuhen, es ist keine flächendeckende Technologie, jetzt überall, wo Fische gezüchtet werden oder Hydroponikanlagen aufgezogen werden, schon verwendet wird. Woran liegt's denn?
Die Frage muss ich mir auch, die stelle ich mir, die kann ich anderen auch stellen. Also das ist genau das Richtige, was ich auch nicht verstehe, weil die Technik prinzipiell haben wir 2008 auf den Weg gebracht, also auch 2008 praktisch zeigen können, dass das funktioniert. Das Problem ist bei solchen Dingen immer, wenn schon Sachen sehr stark und sehr gut etabliert sind, die haben die Fischseite und die Pflanzenseite, die zusammenzubringen, ja. Jede Seite versteht ihren Bereich sehr gut, aber da sind dann so immer so die Probleme, beides zusammenzumachen. Da ist halt eben auch das immer noch ein bisschen Angst davor, funktioniert es dann auch so perfekt. Und da sind wir, muss man sagen, gerade in Mitteleuropa sind da nicht so wahnsinnig viel Leute, die gerne irgendwas riskieren, um das dann zum Laufen zu bringen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Problematik dabei, die sich da aktuell noch ergibt. Das andere ist natürlich, wenn das ökonomisch werden soll, brauche ich relativ große Anlagen, weil die Tomaten werden sehr günstig erzeugt bei uns in Deutschland oder auch in Europa generell, auch im Gewächshaus. Und das muss ökonomisch sich auch rechnen können. Nicht nur, wenn es nachhaltig ist und wenn ich nur relativ wenig, ich brauche eine hohe Produktivität in so einem System. Und dann hat das Ganze nur Vorteile. Also warum das noch nicht in großen Anlagen ist, ist einfach, dass keiner bisher sich getraut hat, das Risiko zu tragen.
Ich kann mir auch vorstellen, also wenn man sich mal ganz kurz anschaut, wo denn häufig solche Aquakulturen großgezüchtet werden, dann ist es ja quasi häufig auch in so abgegrenzten Becken sowieso schon im Meer zum Beispiel. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es einfach schwierig ist, insgesamt umzurüsten, auch einfach vielleicht, weil man zwar von Fischzucht super viel Ahnung hat, aber von Salat Ernten nicht.
Richtig, richtig. Das ist genau der Punkt, dass jeder Bereich für sich Expertise braucht. Und es sind natürlich aber jetzt mittlerweile, muss man wirklich sagen, die Aquaponik drängt vorwärts. Es gibt Leute, die sich sowohl für den einen wie für den anderen Bereich interessieren. Und das macht auch Hoffnung, dass es dann eben in den nächsten paar Jahren eigentlich deutlich, deutlich besser wird. Um nochmal vielleicht auf die Aquakultur generell zu sprechen zu kommen, Netzkäfige, die mit der Umwelt in Kontakt stehen, sind aus Nachhaltigkeitsgründen eigentlich eher abzulehnen, weil das gibt immer Nährstoffemissionen in die direkte Umwelt und damit auch Riesenalgenwachstum, Algenblüten können dadurch entstehen, ob es im Meer ist oder auch in einem Binnensee. Das spielt keine Rolle. Das ist durchaus etwas, was nicht besonders umweltfreundlich ist. Aus diesem Grund ist gerade die Aquaponik, die auf eine Lösung setzt, dass es eben auch eine Indoor-Fischzucht gibt mit eben umhausten Behältern, in denen die Fische dann eben auch sind, die sehr gut eben auch permanent kontrolliert sind, was die Wasserqualität angeht. Das hat extreme Vorteile für den Fisch, also auch für das Fischwohl, weil er eben dann immer sozusagen optimale Bedingungen in der Umwelt für sich hat. Und da hatten wir auch dann die Kontrolle über Emissionen, dass die nicht mehr in die Umwelt gelangen, sondern dass die dann gerade in der Aquaponik ist eben dann, die werden weitergereicht, diese Nährstoffe, und werden dann genutzt, indem sie eben von den Pflanzen verwertet werden. Und damit hat man also der Umwelt auch einen großen Dienst getan. Nicht nur, dass man kein Fischabwasser mehr hat, weil es eben ein künstlicher Dünger ist oder ein großer Bestandteil von dem Dünger, und umgekehrt eben dann auch die Pflanzen das weiterverwerten, sodass man dadurch eigentlich durchaus nur Vorteile eigentlich insgesamt hat.
Dann stellt sich aber natürlich die Frage, gerade auch im Hinblick auf den Klimawandel und die immer wachsende Bevölkerung, die wir ja heute auch schon nicht ernähren können. Welche Chancen sehen Sie denn da für die Aquaponik, dort tatsächlich auch nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein zu sein, sondern eventuell tatsächlich eine der futuristischen Anbauarten zu sein, mit denen wir in Zukunft die Menschen auf der Welt ernähren?
Also ich bin überzeugt davon, dass das kommen muss und dass das ein ganz wesentlicher Bestandteil werden wird von unseren künftigen Agrarsystemen, weil der Fisch hat, gerade Süßwasserfisch, hat die beste Futterverwertung, wenn wir tierisches Eiweiß haben wollen. Das ist besser als bei Huhn und Schwein und noch viel besser als bei Rind. Das heißt, wir sollten eigentlich gerade rotes Fleisch sollten wir möglichst runterfahren. Und das sind ja auch die Empfehlungen von allen Wissenschaftlern, die sich im Ernährungsbereich tummeln, ungefähr auf die Hälfte runterfahren. Aber dafür mehr Fisch wäre gut, wenn es denn kein Fangfisch aus den Meeren ist oder eben dann auch in Netzkäfigen oder so gehaltenen Fischen sind, sondern wenn das eben unter solchen kontrollierten Bedingungen sind, die dann eben dazu führen, dass eben mit dem Fischabwasser eben als Wertstoff eigentlich die Pflanzen bedient werden können. Und das andere, was natürlich die Umwelt auch noch ganz extrem entlasten würde bei so einer Kombination oder wird, ist eben, dass wir hier für die künstliche Düngerherstellung, die sonst energieaufwendig ist, und für die Energie brauchen wir auch nochmal, haben wir im Moment immer noch konventionelle Dinge, Energieerzeugung da, die kommt natürlich dann auch weg. Das heißt, wir hätten enorme Tonnen an CO2-Ersparnissen und Energieersparnissen, wenn wir einfach diesen Dünger vom Fischbereich in den Pflanzenbereich weitergeben. Das andere, was dafür spricht, ist so über den Daumen gepeilt, wenn ich das auf Fisch und Tomate münze, habe ich mit einem Kilo erzeugten Fisch ungefähr für 5 Kilogramm Tomate. Also ich kann relativ viel Gemüse mit dem Fischwasser erzeugen im Verhältnis zu Fisch. Das heißt, es würde also auch, was die Quantitäten zwischen Fleisch und Pflanze angeht, würde das eigentlich auch sehr gut passen, sodass man da eigentlich für die künftige Ernährung eigentlich wirklich ein ganz tolles System hat, das auch in mehreren Ecken beziehungsweise in mehreren Schablonen eben für ein gutes und gesundes, eine gesunde Ernährung eigentlich dann passen würde.
Das sagt Werner Kloss vom IGB. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ja, spannende Einblicke in so ein Feld, mit dem man sonst einfach ja tatsächlich ja nicht in Berührung kommt, ne?
Genau, und ich finde, in diesem Interview waren so viele spannende Aspekte dabei. Also zum einen, dass diese Aquaponik schon ungefähr 10 Jahre alt ist. Aber eben trotzdem noch gar nicht so super weit verbreitet, obwohl, so klingt es in diesem Interview zumindest, es ja eigentlich deutlich mehr Vorteile hat als Nachteile. Aber wir haben ja auch von dem Problem gehört, also eben zum Beispiel, dass nicht jeder, der Ahnung von Fischerei hat, auch Ahnung davon hat, wie man Salat anbaut, oder dass es vielleicht gar nicht die Möglichkeit gibt, neben so einem Zuchtbecken auch noch einen Hydroponiklabor irgendwie dahinzustellen und also ein Gewächshaus dahinzustellen und das Ganze zu verbinden. Was Sie aber noch nicht in diesem Interview gehört haben, sondern was ich dann mit Herrn Kloss noch im Nachgang besprochen habe, als das Mikro leider schon aus war, war quasi, dass man diesen Kreislauf, von dem wir jetzt gehört haben, also dass man erst dieses Wasser nimmt von den Fischen, damit düngt man dann die Tomaten und dann kann man das eventuell sogar wieder zurückführen, das haben wir ja auch gehört. Aber die Frage ist natürlich, was passiert denn dann quasi mit dem Essen, das man nicht verwerten kann? Also so die ganzen Schnipsel und so weiter. Und da hat er mir erzählt, dass das Ganze eben aktuell noch zu Kompost verarbeitet wird. Also das Ganze wird kompostiert. Allerdings arbeiten sie aktuell auch daran, dass das Ganze eben nicht einfach nur kompostiert wird und weiterverarbeitet wird, sondern dass sie noch eine dritte Komponente mit reinholen, nämlich die Insekten. Und dass sie das Ganze so verarbeiten und weiterentwickeln wollen, da forschen sie gerade dran, dass dann dieses übrig gebliebene Gemüse und alles, was dort noch in dem Wasser und so weiter übrig ist, dafür verwendet wird, damit Insekten zu füttern und heranzuzüchten und diese dann zum einen wieder als Futtermittel für die Fische zu nehmen, und da schließt sich der Kreis, aber gleichzeitig eben auch, um eine weitere Ernährungsquelle für den Menschen zur Verfügung zu stellen, weil Herr Kloss geht davon aus, und das ist ja auch die Meinung von vielen anderen Experten und Expertinnen, dass wir in Zukunft viel, viel mehr Insekten essen werden, als wir es heute tun. Also gerade im Westen der Welt ist es ja tatsächlich noch nicht ganz so angekommen. Da probiert man vielleicht mal so experimentell so ein bisschen Insekten, und wir haben uns ja hier im Podcast auch schon darüber unterhalten, als du mal neben jemanden gestanden hast, der Insekten gegessen hat, und ich meiner kotzenden Katze hinterher gerannt bin, als sie Insekten gefressen hat. Oh Gott. Aber ja, Herr Kloss geht eben davon aus, dass wir das in Zukunft ganz, ganz häufig haben werden, eben dass wir über Insekten unser Eiweiß aufnehmen können und eben einen großen Bestandteil von Fleisch durch Insekten ersetzen können. Und deswegen arbeiten sie eben gerade daran, die ganzen Nährstoffe, die dort verwendet werden, eben in diese dritte Stufe, in die Insekten mit reinzunehmen und damit noch eine dritte Komponente für diese Aquaponik zu haben. Und das fand ich irgendwie super spannend, dass man eben auch nicht auf dem aktuellen Level bleibt, sondern das Ganze eben auch nutzt, um es weiterzuentwickeln und auch an die Gegebenheiten der Zukunft und des Essens der Zukunft irgendwie anzupassen. Schade, dass das Mikro nicht mehr lief, aber ich hoffe, ich habe das jetzt richtig rübergebracht, so wie es mir erklärt wurde.
Ja, ich habe so die Pappschale, weißt du, so eine Frittenschale halt mit Maden noch vor Augen. Aber das irgendwann wird das vielleicht total normal sein.
So Insektenburger habe ich jetzt auch häufiger mal schon im Regal gesehen. Also, dass diese Patties.
Also so zu kaufen im Supermarkt? Ich dachte, das ist so ein Special-Effects-Ding für gehobene Gastronomie oder so.
Nein, ich habe das letztens tatsächlich irgendwo gesehen. Ich kann mich allerdings nicht mehr genau daran erinnern, wie es eigentlich war. Aber ich meine, irgendetwas, vielleicht war es auch kein Burger-Patty, aber irgendwas habe ich aus Insekten gesehen, dass die dort verarbeitet wurden. Und wie gesagt, in anderen Ländern ist es ja vollkommen normal und hier nimmt man quasi dann diesen wachsenden Trend irgendwie auch mit rein. Finde ich irgendwie super spannend. Und von daher glaube ich, dass wir auch in Zukunft nochmal von Aquaponik hören werden. Ich weiß zwar dann noch nicht, wie das Ganze heißt, wenn man die Insekten da auch noch mit reinnimmt, aber vielleicht können wir einfach beim Begriff Aquaponik bleiben. Aquaponik Plus vielleicht.
Ja, also so eine 150-prozentige Ausnutzung von Ressourcen
so
sozusagen.
Ungefähr. Ja, das muss ja dich auch als Nachhaltigkeitsexpertin hier bei Detektor FM natürlich ganz besonders freuen, ne?
Ja, absolut. Also ich finde das auch beeindruckend. Also weil ich meine, Kreislaufwirtschaft ist ja auf vielen Gebieten so das, woran gerade gearbeitet wird und dann in so einen Kreislauf noch mehr Komponenten einzubauen, um sozusagen noch einen besseren Nutzen zu ziehen aus dem, was man verbraucht oder es einfach immer wieder in den Kreislauf schicken zu können. Das ist ja wirklich sehr innovativ, denke ich.
Und ich weiß, dass du auch noch ein interessantes Addendum mitgebracht hast für diesen Podcast, ne?
Ja, ich hab quasi mit der anderen Seite mich beschäftigt, mit dem Aquaponik für Laien und habe, also das erste, leider ist es nicht aus meinem Kopf gekommen, aber ich habe eine Überschrift gelesen, die es einfach massiv auf den Punkt bringt und das war Fische, sage ich schon, ne? Das ist der einzige Berliner Einschlag, der noch übrig geblieben ist. Fische, also Fische düngen den Salat im Wohnzimmer. Und das fand ich.
Im Wohnzimmer.
Im Wohnzimmer, genau. Also es gibt nämlich Aquaponik auch für zu Hause, auch für Otto-Normalverbraucher, also wahrscheinlich nicht ganz für Otto-Normalverbraucher, weil man muss schon irgendwie, ja, so eine kleine Macke muss man schon haben, um sich ein Aquaponik-Teil irgendwie ins Wohnzimmer zu stellen. Und man muss natürlich auch irgendwie den Geldbeutel ein bisschen weiter aufmachen.
Das heißt aber, ich nehme nicht mein Heimaquarium mit meinen kleinen Goldfischen und dünge damit meinen Salat.
Na, so ein bisschen schon. Also ich habe mir die Fotos angeguckt. Also es sieht so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, so eine Holzverkleidung aus den 70ern. Und dann ist halt unten ein Aquarium drin. Und eine Etage weiter oben hast du die Kräutersammlung in so einem Steinbeet. So. Und tatsächlich, also haben Studierende des Massachusetts Institute of Technology, das MIT, eben so ein Bücherregal großes Aquaponiksystem für zu Hause erfunden. Also und du brauchst im Grunde eben dieses System und ein bisschen Licht und sich drum kümmern und Fischfutter natürlich. Und dann wohnen eben unter deinem Gemüsebeet, unter deinen Tomaten oder deinem Kräutergärtchen wohnt eine Fischpopulation. Und das ist dann
verrückt,
Symbiose,
ne?
Auf zwei Etagen.
Würdest du dir sowas irgendwie zu Hause hinstellen? Also gerade so aus Nachhaltigkeitsaspekten und so ein bisschen.
Leider
fancyes
nein.
Essen?
Nein, würde ich nicht machen, weil, also erstens ist es jetzt nicht so, dass man sagt, oh, Selbstversorgung, das ist ja viel günstiger.
Ja, und vor allem, man kann sich auch nicht nur von Basilikum und Minze ernähren, ne? Also.
Ja, genau, Basilikum und Fisch halt. Genau, meine Kinder wären irgendwie nicht so ganz dankbar.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Wenn es jetzt nur noch irgendwie Eiweiß und Kräuter geben würde. Also Fischeiweiß, und es kostet halt, ich hatte nachgeguckt, es kostet ungefähr 4.000 Euro, so ein kleines Bücherregal.
Da muss man
Fisch
ganz schön viel Salat essen, damit sich das wieder lohnt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Genau, und das, also, und dann muss ich auch ehrlich zugeben, wir haben in der Familie Aquariums, wie sagt man das, aquariumsbegeisterte Menschen, aquaristikbegeisterte Menschen, und ich finde es auch total schön und hübsch und toll anzusehen. Ich habe aber mal so ansatzweise gesehen, was das für Arbeit macht, wenn man. Es ist dann in dem Fall, glaube ich, ein echt Meerwasser-Aquarium gewesen. Und da muss man dann immer ganz viel sauber machen, irgendwelche Schläuche prüfen, irgendwas ausspülen, irgendwie, ne, damit man die Fische nicht umbringt, weil man ja nicht
Das wäre
einfach irgendwie
gut.
das Wasser so reinkippen kann und fertig ist die Laube, sondern ist dann halt einfach wirklich viel Arbeit. Und ich bin da eher so auf dem Streichelzoo, Tiere mit Haaren, die man anfassen darf.
Außer Katzen.
Da bin ich zu Hause, ja, außer Katzen, genau.
Aber ich hoffe, wir konnten unseren HörerInnen trotzdem Einblicke geben in dieses Thema, weil ich glaube, es ging nicht nur mir so, dass ich davor noch nie groß was davon gehört habe, sondern eben auch vielen unserer HörerInnen. Und jetzt wissen sie zumindest, was es ist und was es kann und auch, was es nicht kann. Von daher, so ist es jetzt.
Bildungsauftrag erfüllt und über den Tellerrand geschaut.
Ja, genau. Und damit sind wir quasi auch fast schon beim Ende unserer heutigen Folge. Es bleibt eigentlich nur noch unser Ausblick. Und dieses Mal haben wir eine ganz besondere Situation, denn wir haben
Erzähl
die
mal.
Umfrage natürlich schon in Auftrag gegeben und es ging um Zuckeralternativen gegen Fermentieren.
Ah.
Und es kam 50-50 raus,
Oh je.
auf die Stimme genau. Und deswegen dürfen wir jetzt hier live entscheiden. Wir haben uns tatsächlich, wir haben es einfach vergessen, vorher abzusprechen. Und deswegen dürfen wir jetzt hier während der Aufzeichnung entscheiden, was das nächste Thema wird. Möchtest du deine Stimme abgeben, Ina?
Ja, also ich finde, ach, das ist jetzt schwer. Das ist wirklich sehr schwer, weil ich finde, also ich würde schon gerne mal irgendwie selber rausfinden, wie das mit dem Fermentieren funktioniert, weil ich glaube, das ist tatsächlich. Also wenn man sich jetzt anguckt, die Lebensmittelpreise steigen. Ich habe neulich mal, das ist jetzt kein Fermentieren, aber ich habe neulich mal ein Glas Marmelade auf dem Markt gekauft, weil alle meine Holunderblütengelee-Vorräte sich verdünnisiert hatten. Und habe irgendwie 5 € für ein hausgemachtes Glas Marmelade ausgegeben und dachte so,
Das kannst du auch.
ouch. Also ich meine, klar kann ich jetzt auch im Supermarkt irgendwie Industrie-Marmelade kaufen, was auch total normal und okay wäre. Wir kaufen ja auch irgendwie, keine Ahnung, Schokocreme ist auch Industrie. Aber ich habe einfach so gedacht, ja Mensch, hier die alte Frau hat es von Hand gemacht und ja, kaufe ich doch mal ein Glas Marmelade. Und das hat echt wehgetan kurz, weil ich dachte so, ich weiß, dass ich das sehr gut selber machen kann. Aus dem, was eben bei uns vor der Tür wächst, so. Und da habe ich mich schon ein bisschen gekniffen, so, weil, ja, und da denke ich mir dann, jetzt steigen die Lebensmittelpreise, also das betrifft uns ja einfach alle. Und da ist für mich die Frage, könnte man denn nicht einfach auch noch ein bisschen mehr selber machen? Also beim Bärlauch sammeln bin ich sowieso noch die ganze Zeit dabei, bis das jetzt bald nicht mehr geht. Aber ja, vielleicht. Also ich bin total heiß auf Zuckeralternativen, mal zu gucken, was kann man alles machen, aber ich votiere für fermentieren, weil es wichtiger ist.
Okay, dann haben wir jetzt hier auch eine 50-50. Weil, also ich finde beides mega interessant und ich dachte, wenn wir jetzt endlich mal aus purem Mitleid für die Zuckeralternativen stimmen, damit die endlich aus unserer Abstimmung verschwinden, dann könnten wir Fermentieren einfach nochmal ins Rennen geben und dann sind unsere HörerInnen bestimmt so clever und wählen das fürs nächste Mal. Von daher, wenn ich dich mit meiner Rede nicht überzeugen konnte, dann stimme ich aber auch der Einfachheit halber fürs Fermentieren und wir schicken die Zuckeralternativen einfach nochmal ins Rennen.
Ich erinnere mich auch an diesen, was war das, geplatzten Kohl oder so? Was hattest du da
Ich
fermentiert?
hatte
Was war das
Kimchi
nochmal?
gemacht
Kimchi,
und mir wäre
genau.
fast meine Küche explodiert und ich übertreibe nur minimal.
Ja, vielleicht wollen wir noch mal bessere Erfahrungen damit machen. Was
Na gut,
meinst
dann
du?
lass uns fermentieren und dafür schicken wir dann die Zuckeralternativen, die traurigen Zuckeralternativen einfach nochmal ins Rennen und wir nerven unsere HörerInnen jetzt einfach so lange damit, bis sie der Zuckeralternative mal den Gnadenschubs über die 50% geben.
Ich verspreche auch, ich würde für eine Zuckeralternativen-Folge auch mein Zuckerfrei-Kochbuch mal aus dem Regal nehmen, dass da ein trauriges Dasein fristet. Back- und Kochbuch, damit kann man irgendwie alles machen.
Also wenn das kein Anreiz ist, dann weiß ich auch nicht.
Also wir fermentieren das nächste Mal und dann hoffen wir, dass wir das übernächste Mal irgendwie über
Zucker sprechen.
Zuckeralternativen und nicht Zucker sprechen können. Genau.
Super.
Cool.
Dann haben wir es ja doch noch geklärt. Bin ich aber erleichtert.
Genau.
Jetzt aber. Tschüss.
Dann danke euch und lasst es euch gut gehen und kocht was Schönes. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast.